Da stand Astronautin gesucht. Wir suchen die erste deutsche Astronautin. Und da war schon ganz oft der Tenor, das ist ja nichts für Mädchen. Das kann ich ja nicht. Ich bin ja nicht so gut mit Mathe. Also bei mir ist es eher, wenn mir jemand sagt, das kannst du nicht oder das ist schwierig, dann kommt immer dieses, ja, jetzt erst recht.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner COMDirect.
Hallo und herzlich willkommen im Finanzheldinnen-Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und ich spreche heute mit Dr. Susanna Randall. Susanna ist Astrophysikerin, Wissenschaftskommunikatorin, Autorin und trainierte Astronautin. 2006 promovierte sie in Astrophysik und arbeitet seitdem bei der Europäischen Südsternwarte, der ESO. Und parallel zur Forschung engagiert sie sich aktiv in der Wissenschaftskommunikation. Vielleicht kennt die eine oder andere sie aber auch aus ihren zahlreichen Fernseh- und Hörfunkauftritten, wie beispielsweise auch auf den YouTube-Kanälen Terra X, Slash und Co. vom ZDF oder auch Chasing Starlight von der ESO. Aber auch die Bücher, wie beispielsweise Wellenreiten im Weltall. Also an der einen oder anderen Stelle könnte Susanna dir schon mal über den Weg gelaufen sein. Und ich freue mich, dass du heute hier bist, liebe Susanna. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich auch.
Wir wollen erst mal so ein bisschen erfahren, wie war denn dein Einstieg jetzt in die Astrophysik und dann später auch in die Astronomie? Das ist ja jetzt nicht der gängigste Werdegang.
Ja, bei mir war es so, dass ich mich immer schon für den Weltraum interessiert habe. Also schon als kleines Kind fand ich das wahnsinnig spannend. Und dann habe ich mir einfach überlegt, anstatt was zu studieren, was irgendwie sinnvoll ist, mich aber nicht wirklich interessiert. Also in meinem Jahrgang haben halt ganz viele BWL studiert. Das war damals so das Solide. Habe ich halt überlegt, ich möchte eben das studieren, was mich wirklich interessiert. Und habe mich dann eben für Astrophysik entschieden. Also es war wirklich so ein reines Interesse. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass mit einem naturwissenschaftlich-technischen Studium, dass man da auch gar nicht so schlecht beraten ist. Also mir war auch nicht klar, ob ich jetzt in der Astrophysik in der Forschung bleiben wollte zu dem Zeitpunkt. Ich habe das einfach jetzt studiert, weil es mich interessiert hat und weil ich gedacht habe, okay, das ist auch was mit logischem Denken. Da findet sich später auf jeden Fall irgendeine Anwendung.
Okay, jetzt ist es nach dem Studium ja nicht bei der Forschung geblieben. Wie haben sich die nächsten Steps dann so entwickelt? Woher wusstest du, was danach kommt?
Also ich wusste zu keinem Zeitpunkt, was irgendwie danach kommt. Also wenn man jetzt rückblickend schaut, dann ist mein Lebenslauf relativ geradlinig, aber das war überhaupt nicht so geplant. Also ich habe, wie gesagt, das Studium einfach nur gemacht, weil ich mich dafür interessiert habe, für die Thematik Astronomie. Und danach hatte ich auch überlegt, also ich habe in London studiert, danach hatte ich überlegt, in alle möglichen Branchen zu gehen. Ich wollte in die Werbung gehen, einfach Mediensachen, also alles Mögliche. Und dann war das wieder eigentlich ein Zufall, dass ich während meiner Masterarbeit Kontakt zu jemandem hatte, der am Ende dann mein Doktorvater geworden ist in Montreal. Und so bin ich dann eben in der Forschung geblieben. Das hat sich dann eins nach dem anderen so ergeben. Auch, dass ich bei der ESO gelandet bin, war eigentlich nur, weil mein damaliger Freund in München war. Und ich dann gedacht habe, okay, die ESO, die hat die tollen großen Teleskope da unten und mein Freund ist auch noch da. Da bewerbe ich mich einfach da. Aber es hätte auch alles andere irgendwie werden können zu den unterschiedlichen Zeitpunkten. Und ich habe mich dann in der Forschung etabliert, war auch bei der ESO sehr glücklich, habe da an den größten Teleskopen der Welt gearbeitet, meine Forschung gemacht, bin wirklich in der Astrophysik angekommen. Aber ich hatte eben immer noch diesen, ja, das war so ein kleiner Mädchentraum eigentlich, nämlich Astronautin zu werden. Und das war wirklich was, darauf habe ich überhaupt nicht hingearbeitet. Das war einfach was, das war so ein kleiner Mädchentraum. Das wollte ich irgendwie immer mal, aber ich habe mich jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigt oder so. Bis ich dann in der Mittagspause auch wieder rein zufällig eine Annonce gesehen habe. Und da stand Astronautin gesucht. Wir suchen die erste deutsche Astronautin. Und dann habe ich mich einfach mit meinem Background, da stand, sie hätten gerne Leute oder Frauen, die wissenschaftlich oder technisch aktiv sind. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bewerbe ich mich einfach mit meinem Background und bin dann nach einem jahrelangen Auswahlprozess tatsächlich genommen worden. Also das hat sich alles so, ja, gefügt, kann man sagen. Das war jetzt nicht von Anfang an irgendwie geplant.
Und wird man Astronautin genauso, wie man jetzt Social Media Managerin wird? Oder was braucht es da für Voraussetzungen, vielleicht auch finanzieller Natur, physischer? Wie lief denn das Bewerbungsverfahren und um Astronautin zu werden?
Also es gibt eigentlich sehr, sehr wenig Voraussetzungen, um Astronautin zu werden. Und das sehen wir jetzt gerade immer mehr. Also historisch waren Astronauten, Astronautinnen erstmal Testpiloten, ganz in den Anfängen der Raumfahrt, in den 60er, 70er, 80er Jahren. Dann kamen immer mehr WissenschaftlerInnen dazu, weil vor allem auch auf der Internationalen Raumstation, ISS, auch wissenschaftliche Experimente ausgeführt wurden. Und jetzt sehen wir gerade in den letzten 10, 15 Jahren auch immer mehr Weltraumtouristen, die dann teilweise komplett unterschiedliche Hintergründe haben. Also deswegen kann man heute gar nicht mehr sagen, es braucht die und die Voraussetzungen, um Astronaut oder Astronautin zu werden. Also wie gesagt, klassischerweise kommen Menschen, die ins Weltall geflogen werden, beruflich, meistens aus der technisch-naturwissenschaftlichen Sparte. Und das war auch eine Grundvoraussetzung für die Bewerbung bei die Astronautin. Also da brauchte man ein abgeschlossenes naturwissenschaftlich-technisches Studium, Berufserfahrung, einige andere Kriterien. Aber man kann das heute gar nicht mehr so sagen. Das braucht man, um Astronaut oder Astronautin zu sein. Natürlich muss man gewisse gesundheitliche Voraussetzungen erfüllen. Also es gibt bestimmte Ausschlusskriterien, zum Beispiel Epilepsie oder wenn man Herzfehler hat oder so. Aber man muss jetzt auch nicht wahnsinnig fit sein. Es war auch in den Anfängen der Raumfahrt, das waren wirklich die Männer und damals waren es auch alles Männer aus Stahl, also wirklich so halbe Roboter. Aber das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Deswegen lässt sich die Frage gar nicht so pauschal beantworten, was braucht es, um Astronaut oder Astronautin zu werden.
Okay, aber wenn du jetzt sagst, es gab bis vor kurzem ja auch noch überwiegend Männer, die ins All geflogen sind. Und jetzt erst hat sich das so ein bisschen verändert, dass auch mal Frauen fliegen dürfen. Warum gab es diese Unterschiede? Und was ist da vielleicht auch dein Antrieb, um das ganze Thema noch sichtbarer zu machen, auch für Frauen?
Also die Unterschiede sind historisch gewachsen. Weil, wie gesagt, in den Anfängen der Raumfahrt waren es militärische Testpiloten, die geflogen sind. Und damals gab es auch einfach keine weiblichen, also keine Testpilotinnen, die das hätten machen können. Die USA oder auch, ja gut, Russland hat die erste Frau in den Weltraum geflogen, schon, das war ja kurz nach Juri Gagarin schon, also ganz in Anfängen der Raumfahrt, einfach um eine Frau da oben zu haben. Die USA haben sich dann auch engagiert, die haben dann auch viele Frauen geflogen in den 80er, 90er Jahren. Jetzt sind die NASA-Astronautinnen mehr oder weniger paritätisch besetzt. Also es gibt genauso viele Frauen wie Männer. Deswegen ist ganz klar, dass man davon ausgehen kann, dass Frauen nicht ungeeigneter sind als Männer, um ins All zu fliegen. Also das ist inzwischen gut belegt und ganz, ganz klar. Deutschland ist da wirklich das Schlusslicht, würde ich sagen, was das angeht. Also unsere Initiative, die erste deutsche Astronautin, hatte eben zum Ziel, die erste deutsche Frau nach, damals waren es 12 deutschen Männern, in den Weltraum zu fliegen. Wir sind dann letztendlich an der Finanzierung gescheitert, weil es einfach bei uns von Seiten der Regierung, von Seiten der privaten Wirtschaft einfach nicht genug finanzielle Anreize, würde ich mal sagen, gab, um das Projekt eben zu finanzieren. Man muss auch dazu sagen, das Projekt ist relativ teuer. Also einen Menschen in den Weltraum zu schicken, kostet so um die 50, 60 Millionen Euro. Und das war einfach in Deutschland nicht aufzutreiben, was relativ schade war. Denn schlussendlich ist dann doch eine erste deutsche Frau in den Weltraum geflogen. Vor kurzem, am 1. April diesen Jahres, ist Rabea Rocke gestartet, aber mit null Unterstützung aus Deutschland. Also es kam nicht von der Bundesregierung, das kam nicht aus der deutschen Wirtschaft. Rabea ist touristisch geflogen und zwar privat finanziert von einem chinesischstämmigen Kryptomilliardär auf einer Mission, wo es vollkommen unerheblich war, dass sie eine deutsche Frau ist. Also deswegen dieses Frauen-Männer-Thema ist gerade in Deutschland sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Andere Länder haben sehr viel mehr getan, um Frauen in der Raumfahrt zu unterstützen als jetzt Deutschland. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, warum Frauen jetzt nicht in den Weltraum fliegen sollten. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, einfach diese Sichtbarkeit für Frauen in den MINT-Bereichen, wo Frauen natürlich immer noch unterrepräsentiert sind, einfach ja zu zeigen, es gibt viele Frauen. Also auch Rabea Rogge ist eine super coole Frau. Auch wenn jetzt Deutschland sie nicht gefördert hat, die hat trotzdem Großartiges geleistet, ist in den Weltraum geflogen und ist sicher auch ein tolles Role Model für Mädchen und junge Frauen in Deutschland.
Was ist aus deiner Initiative dann geworden, wenn sie an der Finanzierung gescheitert ist? Muss man das ganze Projekt jetzt aufgeben?
Genau, das ist eine sehr spannende Frage, denn wir entwickeln das Projekt gerade weiter. Also wir betrachten die Astronautin mit diesem ersten Ziel, eben die erste deutsche Frau in den Weltraum zu schicken, als ja abgeschlossen. Ich würde gar nicht sagen gescheitert. Gescheitert ist immer so, wobei ich finde es auch gut zu scheitern. Also ich finde es gut zu scheitern und dann danach wieder stärker aufzustehen. Deswegen kann man schon sagen, dass dieses Projekt mit diesem Ziel gescheitert ist. Aber wir haben schon vor Rabeas Flug gemerkt, dass dieses einfach eine deutsche Frau in den Weltraum zu schicken, dass es einfach nicht zieht. Also das fanden alle ganz nett und ganz toll in der Politik. Alle wollten sich mit uns fotografieren lassen. Alle haben gesagt, ach ja, da müsste man ja was machen. Aber letztendlich wollte uns eben keiner das nötige Geld geben, die nötige Finanzierung. Und da haben wir schon Mitte letzten Jahres immer gesagt, okay, wir müssen das unbedingt weiterentwickeln. Denn wir haben jetzt viele Kontakte. Wir haben das Training abgeschlossen. Das haben wir übrigens alles selber gestemmt aus dieser Initiative heraus. Und wir möchten die kommerzielle Raumfahrt in Deutschland weiterentwickeln. Denn in Deutschland und Europa ist es immer noch so, dass die astronautische Raumfahrt, also Raumfahrt mit Menschen, Männern und Frauen, deswegen sagen wir astronautisch und nicht bemannt, dass die immer noch ausschließlich über die Europäische Weltraumagentur ESA geht. Und das ist auch nötig. Es gibt die NASA, es gibt die ESA, es gibt die Weltraumagenturen. Aber es ist einfach so, dass da immer sehr, sehr viel Bürokratie involviert ist und sehr lange Arbeitswege. Und wir möchten es eben hinbekommen, dass auch in Deutschland und Europa, dass die astronautische Raumfahrt und das Potenzial, also zum Beispiel wissenschaftlichen Experimente oder Validierung von Technik unter Weltraumbedingungen, dass es auch kommerziell zugänglich ist für Firmen und wesentlich günstiger und unbürokratischer, als es über die ESO laufen kann. Und deswegen sind wir jetzt dabei, unsere Missionen, also wir sind vor allem ich und die andere Astronautin in Satile Eich, mit der ich zusammen trainiert habe, mit der ich zusammen bei die Astronautin war. Und wir stellen jetzt gerade ein Team zusammen, um die Mission weiterzuentwickeln. Also von der ersten deutschen Astronautin sind wir jetzt zu Mission Homebound gekommen. Das ist unsere Mission jetzt. Und da geht es eben darum, die Raumfahrt zu kommerzialisieren. Und zwar nicht nur für den Nutzen oben im All, sondern eben auch um Wissenschaft, um Forschung für die Erde zurück zur Erde zu bringen. Deswegen Mission Homebound, also ins All, um für die Erde zu forschen.
Alles klar. Und wie wird das denn jetzt zukünftig finanziert? Wenn du sagst, aus der Politik ist es eher schwierig, an Gelder zu kommen. Gibt es da jetzt neue Ansätze?
Ja, also im Moment ist es so, dass die neue Regierung jetzt sehr stark wieder auf das Thema Raumfahrt setzt. Das war viele Jahre lang nicht so. Also man muss auch sagen, dass die Astronautin nicht nur daran gescheitert ist, dass es eben nicht genug Geld für die erste deutsche Frau gab, sondern auch an der, einfach der Weltsituation. Also es lief eigentlich alles sehr, sehr gut und sah sehr, sehr vielversprechend aus, bis Corona kam. Klar, dann gab es ganz plötzlich andere Themen, dann konnten wir auch nicht weiter trainieren erstmal. Also es war ein Rieseneinschnitt. Dann kam natürlich der Ukraine-Krieg, die Energiekrise. Also da waren einfach auch andere Themen wichtiger. Und jetzt fühlen wir, dass wieder auch von Regierungsseite die Zeit reif ist, um wieder in die Raumfahrt vermehrt zu investieren. Also gerade dieses Thema kommerzielle Raumfahrt. Also ich bin ständig in Bayern unterwegs, in Berlin, in der Politik. Und das ist immer wieder das Schlüsselwort, das fällt. Kommerzielle Raumfahrt. Wir müssen die Raumfahrt kommerzialisieren. Wir können uns auch nicht länger einfach auf die USA blind verlassen, was wir eben sehr viele Jahre lang in sehr vielen Bereichen getan haben. Und in der Raumfahrt wird das eben jetzt gerade besonders deutlich, dass wir da stärker auch selber Sachen entwickeln müssen und Ansätze entwickeln müssen. Und deswegen denken wir, dass jetzt gerade die Zeit reif ist für eine solche kommerzielle Mission. Und wir sind in Gesprächen, vor allem auch mit Dorothee Bär, der neuen Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, sowie mit anderen Akteuren in Politik und Wirtschaft. Und unsere Idee ist jetzt, dass wir eben das so etablieren, dass sich langfristig kommerzielle Missionen lohnen. Also dass die auch wirtschaftlich rentabel sind. Aber wir sehen immer noch die Politik als den First Mover. Also die Idee ist wirklich, dass wir eine erste Mission als Public-Private Partnership finanzieren, angestoßen von der Regierung, der Bundesregierung und auch den Ländern und teilfinanziert von der Wirtschaft mit Projekten, die der Wirtschaft zugutekommen, um dann längerfristig rein wirtschaftliche Missionen fliegen zu können.
Okay, verstanden. Also das klingt nicht danach, dass es in einem Jahr umgesetzt werden kann. Was habt ihr da für einen Zeitstrahl vor Augen?
Nee, also es ist ein längerfristiges Projekt und das ist auch das Tolle daran, weil wir eben die Raumfahrt langfristig kommerzialisieren möchten. Und da redet man wirklich von eher Jahrzehnten, würde ich sagen, bis das wirklich so umgesetzt werden kann. Allerdings können wir eine erste Mission bereits nächstes oder übernächstes Jahr fliegen. Also es gab gerade einen Call von der NASA, das würde schon über SpaceX laufen, also nicht mit einer europäischen Rakete. Soweit sind wir eben noch nicht, dass wir Menschen mit europäischen Raketen auch da hochschießen können. Das würde in dem ersten Schritt dann weiterhin über SpaceX laufen. Aber das sind jetzt kommerzielle Missionen für 26 und 27 ausgeschrieben über Mittelfirmen, mit denen wir auch in engem Kontakt sind. Das heißt, wenn wir die Finanzierung hätten oder kommen würden in den nächsten 1 bis 2 Jahren, dann könnten wir quasi sofort auffliegen.
Werbung. Du fragst dich, ob du bereits genug fürs Alter tust? In der Finanzheldinnen-App kannst du genau das herausfinden. In nur wenigen Minuten erhältst du deine Rentenlücke, inflationsbereinigt und unter Berücksichtigung deiner vorhandenen Vermögensbausteine. Die App zeigt dir außerdem anhand verschiedener Rechensimulationen, wie hoch deine Sparrate sein müsste, um diese Lücke zu schließen, und begleitet dich bei deiner Finanzplanung. Den Link zur App findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Und dann würdest auch du fliegen oder jemand anderes?
Also die Idee ist, dass Insa oder ich fliegen würden. Genau, also wir sind da komplett gleichberechtigt. Das müsste dann natürlich irgendwann, wenn es eine Mission gibt, entschieden werden. Aber ja, wir sind die beiden, die eben auch schon trainiert sind als Astronautin und die das Ganze jetzt auch anstoßen.
Seid ihr nur zu zweit oder habt ihr, wie groß ist euer Team denn noch im Hintergrund für Mission Homebound?
Nee, wir haben noch ein Team. Wir sind, je nachdem, wie man es zählt, weil das alle in Teilzeit machen zum jetzigen Zeitpunkt, weil uns eben noch die Finanzierung fehlt. Also Insa und ich, wir sind auch beide noch in unseren Jobs drin. Wir müssen ja auch irgendwie unsere Miete bezahlen, wie jeder. Wir sind so ja 6 bis 7 Leute. Also wir haben Berater, vor allen Dingen auch aus der Politik, Menschen, die da sehr, sehr gut vernetzt sind und auch ja wissenschaftliche und strategische Berater, die uns da helfen, die auch in der Raumfahrt zu Hause sind und da andere Einblicke haben als wir.
Also ist das so ein bisschen dein Passion-Project und genau. die andere Arbeit machst du, um auch Geld zu verdienen, um das andere dann ja auch noch weiter mit vorantreiben zu können. Wie findest du da so die Balance für dich oder hast du vielleicht auch irgendwo ein Ziel, dass du sagst, ich möchte irgendwann Mission Homebound auch komplett Vollzeit machen?
Ja, also ich habe das Glück, dass mir mein eigentlicher Job, würde ich sagen, der, für den ich auch jetzt bezahlt werde, bei der Europäischen Südsternwarte weiterhin Spaß macht. Ich mache auch selber noch Forschung im astronomischen Bereich. Das hat jetzt mit der Forschung, die wir auf der Raumstation machen möchten, nichts zu tun. Das heißt, ja, es wird dann schwierig. Also im Moment ist es noch ganz klar, weil wir keine Finanzierung haben, passiert Mission Homebound sozusagen in meiner Freizeit. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn wir eine Finanzierung bekommen, dass ich dann runtergehe. Also bei meinen Stunden, bei meinem Hauptarbeitgeber von der Stundenzahl. Aber ich glaube, ganz aus der Forschung raus möchte ich auch nicht. dafür ist mir die Astronomie und auch die Teleskope, die wir betreiben und die Mission der ESO auch zu wichtig.
Was war denn jetzt so rückblickend bei deinen verschiedenen Stationen somit das Prägendste und warum?
Also ich glaube, die prägendsten Stationen waren sicher für mich meine Doktorarbeit, also die Promotion. Das war ganz klar, weil ich da einfach komplett ins kalte Wasser oder mich nicht geworfen wurde, sondern mich selbst geworfen habe, würde ich mal sagen. Also ich bin damals alleine an eine französischsprachige Uni gegangen. Ich hatte halt nur mein Schulfranzösisch. Ich bin nach Kanada gegangen, wo ich auch noch nie gewesen war vorher für 3 Jahre und war da wirklich dann ja so komplett ein bisschen auf mich allein gestellt, musste mich in eine Thematik einarbeiten, musste mich auch als einzige Frau in der ganzen Physikabteilung behaupten gegenüber den Jungs, auch in meinem Büro. Also das war was, das mich als Mensch, würde ich sagen, sehr geprägt hat, vor allem was Durchhaltevermögen angeht und auch Durststrecken durchzustehen, weil gerade die Anfangszeit da sehr, sehr schwierig war für mich. Und das andere, was mich geprägt hat, ja doch, natürlich die vielen Jahre hier bei der ESO, ganz klar. Und dann natürlich, ja, die Astronautin. Einfach dieses ganze Arbeiten mit, es war ja eine sehr weiblich geprägte Initiative. Und das Arbeiten mit diesen ganzen tollen Frauen und dieses, wir können wirklich was bewegen. Und ich habe da eine, also Claudia Kessler, die das Unternehmen gegründet hat, die Initiatorin von die Astronautin, die meinte halt, sie hätte so eine depperte Idee gehabt, dass sie die erste deutsche Frau in den Weltraum schicken will, weil das ja nicht sein kann, dass wir eben noch keine deutsche Frau im Weltraum hatten. Und dass aus dieser depperten Idee am Ende sowas Großes entstehen kann. Weil auch wenn wir dieses erste Hauptziel verfehlt haben, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu schicken, haben wir doch sehr, sehr viel erreicht. Also das zweite Ziel der Astronautin war immer, Mädchen und junge Frauen zu begeistern für MINT, für technische Berufe. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen.
Gab es bestimmte Situationen oder Momente, jetzt gerade als du gesagt hast, so in der Männerdomäne, in männlichen Umfeldern zu arbeiten und sich auch zu behaupten, was du rückblickend sagst, das war schon eine knackige Situation und würde ich heute vielleicht so oder so anders lösen?
Also ich muss sagen, seitdem ich bei der ESO bin, bei uns wird sehr, sehr darauf geachtet, dass alles fair abläuft, dass es eben kein nicht sexistisch ist, dass Menschen nicht benachteiligt werden. Das heißt, ich habe jetzt in meinem normalen Berufsleben, sagen wir es so, in den letzten Jahren zumindest sehr wenig Sexismus oder Benachteiligung erfahren. Also im Gegenteil, es war eher so, wenn ich am Teleskop war, dass ich eben herausgestochen bin als eine der wenigen Frauen und dass die meistens Männer eher sehr, sehr hilfsbereit waren. Also dass sie gesagt haben, hey, und ach, ich erkenne dich doch, weil ich eben eine der wenigen Frauen war. Kann ich dir das zeigen? Kann ich dir da helfen? Also ich habe es auch oft als Vorteil empfunden, eben eine Frau in einer Männerdomäne zu sein. Aber gerade in den Anfängen, also ich habe ja schon über meine Promotionszeit gesprochen, da war es sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, für junge Frauen, die gerade versuchen, irgendwie Fuß zu fassen in einer männerdominierten Branche, ist es nach wie vor auch schwierig. Also da habe ich auch oft gedacht, boah, bin ich hier überhaupt richtig? Ich weiß noch, also klar, das waren alles junge Männer, wir waren Anfang 20 und die waren natürlich schon auch so ein bisschen macho-mäßig drauf, also und haben sich für die Geilsten gehalten. Und ich habe dann wirklich gedacht, boah, krass, also ob ich das hier jemals schaffe, die sind alle irgendwie, gut, die haben auch alle Französisch gesprochen, sind auch nicht geholfen. Das musste ich dann lernen auch noch. Also da habe ich auch gedacht, oh, die passen hier alle hin, die sind so schlau, die kennen das alles, ob ich das jemals schaffen werde. Und dann habe ich mich wirklich durchgebissen. Also ich glaube, das würde ich auch heute so machen, aber ich würde mir vielleicht ein bisschen weniger Sorgen machen. Also ich hätte mir damals auch ein bisschen mehr einfach Selbstvertrauen gewünscht, von wegen, natürlich kann ich das. Und am Ende bin ich dann vor den ganzen Männern in meinem Büro mit der Promotion fertig geworden. Also am Ende hat es ja auch geklappt, aber ich hatte da schon sehr, sehr viele Selbstzweifel.
Jetzt mit der Initiative, hast du auch schon gesagt, wollt ihr junge Mädchen und Frauen für MINT, für Wissenschaft und Forschung begeistern. Wie stellt ihr euch das vor oder wie geht ihr das auch konkret an, um dann auch deren Selbstvertrauen vielleicht schon von Beginn an zu stärken?
Ja, das ist das Spannende, weil ich, seitdem ich eben für die Astronautin tätig gewesen bin, eben auch viel in der Öffentlichkeit gemacht habe, sagen wir es so. Also bei der ESO bin ich ja ein bisschen in so einer Wissenschaftsbubble. Und mir ist dann klar geworden, dass das nicht die wahre Welt ist. Also wie gesagt, hier ist es sehr gleichberechtigt. Hier habe ich eigentlich nie eine Benachteiligung erfahren, weil ich eine Frau bin. Aber dann bin ich zum Beispiel in Schulklassen gegangen, Grundschulklassen. Und da habe ich gefragt, ja, wer will denn Astronaut oder Astronautin werden? Und da war schon ganz oft der Tenor, das ist ja nichts für Mädchen. Das kann ich ja nicht. Ah, ich bin ja nicht so gut mit Mathe. Also das fängt ganz, ganz früh an, wie gesagt, bei den 6-7-Jährigen, vielleicht sogar noch jünger, dass da dieses ist, ah, das kann ich nicht, das ist nicht wirklich was für mich. Und das finde ich einfach schade, weil ich finde es vollkommen in Ordnung, andere Interessen zu haben. Klar, wenn man sagt, hey, ich interessiere mich eher für was auch immer. Ich habe mich auch als Mädchen, als Teenager eher für Sprachen zum Beispiel interessiert als für Physik und Mathe. Ich war auch gar nicht gut in Physik und Mathe, muss man auch mal sagen. Also ich bin erst in der 10. Klasse war das, hatte ich endlich einen Physiklehrer, der mal motiviert war. Also davor hatte ich eine Physiklehrerin, die aber total unmotiviert war, wo ich auch gedacht habe, boah, das interessiert mich nicht, ich kann das nicht. Also ich habe es auch echt erst spät erkannt, dass ich das auch kann. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass jungen Mädchen, Frauen mitzugeben, dass es überhaupt keinen Grund gibt, warum man jetzt als Mädchen kein Mathe können sollte oder so. Aber es ist immer noch total verbreitet. Und da haben wir eben mit der Astronautin ganz viel eben auch gerade mit jüngeren Mädchen angesetzt. Mit Insa haben wir dann auch 2 Erstlesebücher geschrieben. Da ging es darum, also um unsere Astronautinnen-Werdegang und eben ganz selbstverständlich, dass da eben 2 Frauen als Astronautinnen auf dem Cover sind und eben keine Männer. Und ich fand es total schön, also einfach das Feedback, was ich dann bekomme. Das war die Tochter von einer Freundin, von einer Kollegin und der haben wohl die Jungs in der Klasse, also sie ging damals in die 2. Klasse sowas, und die Jungs haben gesagt, ach, du kannst doch nicht Astronautin zum Fasching werden, weil das können doch nur Jungs. Wir haben doch auch nur Männer-Astronauten hier in Deutschland. Und dann hat dieses Mädchen ihrer Klasse das Buch von uns mitgebracht und gesagt, nein, guck mal, da sind 2 Frauen drauf. Die sind auch Astronautin. Und sowas, ja, finde ich eben total schön. Und da merkt man eben auch, dass es doch etwas macht, einfach da zu sein und sichtbar zu sein.
Sind dir solche Vorurteile oder vielleicht dann auch Kommentare aus Familienfreundeskreis begegnet, wo du auch sagen musstest, nein, ich möchte das studieren und ich möchte auch Astronautin werden, oder war das in deinem Umfeld gar kein Thema?
Also ich glaube, es war nicht ein Thema, weil ich ein Mädchen war oder eine Frau. Also klar, als ich als Jugendliche erzählt habe, ich will Astronautin werden, da war es ja, du spinnst ein bisschen, aber ich glaube, das wäre für einen Jungen genauso gewesen. Also Astronaut zu werden ist ja einfach so ein sehr hochfliegender Traum. Aber ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass das eigentlich niemals Thema war, auch bei uns in der Familie. Da war immer klar, ich studiere das, was ich will, ich mache das, was ich will. Meine Mutter hat auch immer schon, und das war damals nicht ganz so üblich, in den 80er Jahren, als ich groß geworden bin, auch schon gearbeitet. Deswegen war es eigentlich nie, also da war nie, du kannst das nicht, weil du ein Mädchen bist oder so. Also das ist mir tatsächlich erst dann, ja, während der Promotion ein bisschen so begegnet, dass es eben alles Männer waren und dass ich plötzlich die Exotin war, ja.
Und auf die Annonce, wo du dich ja beworben hattest, die erste deutsche Frau im Weltall zu sein, gab es da dann Reaktionen, die gesagt haben so, naja, also weiß ich jetzt nicht, wirst du das wirklich? Ist das realistisch? Weil es ja dann auch ein scheinbar unerreichbares Ziel ist.
Also ich muss sagen, als ich mich beworben habe, habe ich es keinem erzählt. Das kam eigentlich erst raus, also außer jetzt wirklich engen Freunden, die das auch nicht in Frage gestellt haben. Aber als es dann rauskam, also wurden ja dann die letzten 6 Finalistinnen wurden ja dann präsentiert in den Medien. Klar, dann kamen ganz, ganz viele Rückfragen. Jetzt nicht aus meinem engeren Freundeskreis, weil die kennen mich auch. Und das wären dann auch nicht meine Freunde, wenn die sagen würden, warum willst du das machen und du kannst es doch gar nicht. Oder auch aus der Familie. Aber eher so von der Öffentlichkeit generell, von den Medien, von Journalistinnen. Klar, da kamen schon Fragen, also da wir wurden dann auch ein bisschen dargestellt wie Germany's Next Top-Astronautin, also wir 6 Frauen, weil es einfach 6 Frauen war. Da war natürlich immer die Rede von, gibt es da keinen Zickenkrieg, wo ich sagen muss, das habe ich noch nie erlebt tatsächlich. Also ich habe immer sehr viel Zusammenhalt und Solidarität unter Frauen erlebt, auch wenn jetzt zum Beispiel Insa und ich ja eigentlich Konkurrentinnen irgendwo sind, haben wir immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet und uns auch sehr, sehr gut unterstützt. Und klar kamen dann auch Sachen, was sagt dein Freund dazu, ist das nicht viel zu gefährlich? Und ja, das nervt dann schon, weil einem Mann solche Fragen eben nicht gestellt werden oder sehr viel weniger. Aber gut, also ich habe da inzwischen auch ein dickes Fell entwickelt.
Jetzt hast du schon gesagt, auch vom Elternhaus wurdest du so geprägt, dass das für dich alles erstmal gar kein Problem war und du selbstverständlich so deinen Weg gesucht und gefunden hast. Was hat dir während deiner Reise auch vielleicht so an Mindset oder nochmal an Prägungen geholfen, um das so machen zu können und dich immer wieder zu behaupten und auch nicht aufzugeben?
Also ich glaube, bei mir ist es, dass ich relativ trotzig bin. Also bei mir ist es eher, wenn mir jemand sagt, ach, das kannst du nicht oder das ist schwierig, dann kommt immer dieses, ja, jetzt erst recht. Also wenn du das nicht so gesagt hättest, hätte ich es vielleicht gar nicht so unbedingt gewollt, aber jetzt, wo du es sagst, nee, jetzt zeige ich es dir. Das ist vielleicht auch einfach eine Charakterfrage oder eine Persönlichkeitsfrage. Aber natürlich gehören auch Rückschläge dazu und natürlich bin ich auch nicht immun gegen Rückschläge. Also gerade bei der Astronautin hatten wir sehr, sehr, sehr viele Rückschläge. Und wir haben dann auch im Team immer wieder haben wir auf eine Finanzierung gehofft. Immer wieder kam dann wieder nichts zurück. Immer wieder wurden wir dann vor den Kopf gestoßen am Ende. Und damit umzugehen, ist dann nicht leicht. Was mir da sehr geholfen hat, war da einfach auch nicht alleine zu sein, sondern in dem Team zu sein. Und wir hatten auch das Glück, dass es immer jemanden gab, dem es gerade gut ging. Also selbst wenn jetzt irgendwie 3 oder 4 von uns gesagt haben, boah, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr und jetzt ist das wieder passiert und ich bin total müde und ich habe noch diese und ich habe noch das, dann war da immer irgendjemand, der gesagt hat, ach, aber hey, so schlimm ist es auch nicht, wir finden irgendwie noch einen Weg oder irgendwie geht's noch weiter. Also ich glaube, einfach nicht alleine zu sein, ist da ganz, ganz wichtig.
Hilft dann auch so deine mediale Präsenz oder generell das Thema Sichtbarkeit für Astronauten im Weltraum, um die Finanzierung jetzt zukünftig zu begünstigen?
Das ist die Hoffnung. Das ist auf jeden Fall die Hoffnung. Also Insa und ich, wir haben natürlich eine große Medienreichweite dank der Astronautin und auch sehr viele Kontakte. Und das ist am Ende unser Potenzial. Also neben der abgeschlossenen Ausbildung als Astronautin natürlich, der Auswahl als Astronautin, die jetzt in Deutschland auch nicht viele haben, ist es natürlich gerade diese Medienwirksamkeit und diese Bekanntheit, von der wir uns erhoffen, dass sie eben auch Firmen, die Politik dazu bringt, dass sie uns auch für unterstützungswürdig halten. Weil gerade in der Politik ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, sich darzustellen, die Öffentlichkeit zu begeistern. Und da denke ich, da können wir auf jeden Fall unseren Beitrag zu leisten.
Wie fühlt sich das an, wenn man vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr potenziell ins Weltraum fliegen könnte?
Also tatsächlich ist das was, das bei mir seit 2018 immer so mitschwingt. Das heißt, es ist jetzt nichts, was mein tägliches Leben mehr bestimmt. Also einfach auch dadurch, dass es die ganze Zeit, wir wussten ja auch nie, ob wir die Finanzierung bekommen, ob das denn letztendlich klappt. Selbst wenn es klappt, wer von uns fliegt. Also ich habe mich am Anfang, als ich wirklich ausgewählt wurde fürs Training, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wie würde es sich fühlen, wenn ich jetzt morgen Weltraum startete? Würde ich das auch wirklich durchziehen? Hätte ich zu viel Angst? Ich bin dann für mich zur Entscheidung gekommen, nein, ich möchte das. Natürlich unter bestimmten Umständen. Also ich würde jetzt nur mit einer seriösen, erprobten Mission fliegen, nicht mit irgendeiner One-Way-Mission zum Mars oder was es da alles an komischen Initiativen gab. Da habe ich mich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt. Aber jetzt heute, jeden Tag, da mache ich auch irgendwie das, was auf dem Plan steht. Und das ist für mich auch der Weg, damit umzugehen, also mit dieser großen Unsicherheit, das war für mich in den letzten Jahren immer eine der Kernfragen, die mir auch oft gestellt wurden. Ja, wie gehst du damit um, dass du nicht weißt, ob du in den Weltraum fliegst, ob du, also es wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, es wird jetzt keiner kommen und sagen, du fliegst morgen. Also es wird immer 9 bis 12 Monate Vorlauf geben, das ist ganz, ganz klar. Das heißt, da ist dann auch noch Zeit, sich darauf vorzubereiten. Aber ich muss eben auch damit leben oder damit rechnen, dass es halt einfach nicht klappt. Und deswegen richte ich jetzt auch nicht mein ganzes Leben darauf aus, dass ich mal in den Weltraum komme, sondern versuche wirklich aus jedem Tag das meiste zu machen und jeden Tag auch irgendwo für sich zu sehen und auch auf kleinere Ziele hinzuarbeiten. Ob das jetzt mit Mission Homebound ist, bei meiner Arbeit hier als Astrophysikerin in meiner Forschung oder auch als Wissenschaftskommunikatorin, versuche ich wirklich diese kleinen Meilensteine zu sehen und auch zu feiern.
Um auch wahrscheinlich so ein bisschen die Emotionalität daraus zu nehmen, oder? Dass es nur dieses eine große Ziel geben kann. Nein, auch viele kleine weitere Ziele können genauso glücklich machen und dich erfüllen.
Genau. Und ich glaube, das ist wirklich ja der einzige Weg, sowas zu machen, wenn man so ein ganz großes Ziel hat, was in weiterer Zukunft ist und von dem man auch nicht weiß, ob man es erreichen kann. Also ich bin auch kein Fan davon zu sagen, wenn du dich nur genug anstrengst, kannst du alles erreichen. Nein, kannst du nicht. Das stimmt nicht. Also man braucht auch immer noch eine Portion Glück. Das sind auch immer noch die Umstände, die dann irgendwie helfen müssen, dazu beizutragen, dass man das Ziel dann eben erreicht. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, auch einfach mit dem glücklich zu sein, was gerade da ist oder eben mit diesen kleineren Zielen, diesen kleinen Meilensteinen und die dann auch zu feiern. Also wir haben zum Beispiel auch Rabeas Weltraumflug, auch wenn das jetzt nicht aus unserer Initiative kam, haben Insa und ich trotzdem gefeiert und das werden wir auch mit Rabea feiern. Einfach, weil das ja trotzdem ein Meilenstein ist für Deutschland, für deutsche Frauen, aber eben auch für uns mit unserer Mission. Denn es war sehr, sehr schön zu sehen, dass in den Medien und in der Öffentlichkeit ganz klar die Wahrnehmung da war, ach cool, dass jetzt eine deutsche Frau geflogen ist. Das war ja lange überfällig, war der generelle Konsens. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass da aus Deutschland nichts kommt. Und das gibt uns natürlich auch nochmal extra Wind in unsere Segel für Mission Homebound, dass da ganz klar die Wahrnehmung ist, da muss in Deutschland was passieren.
Okay, ich hätte nämlich jetzt gerade noch so gedacht, dass die Finanzierung dessen vielleicht gar nicht so groß irgendwie kommuniziert wurde, aber anscheinend doch ist es wichtig, woher kam das Geld, dass Rabea fliegen konnte.
Auf jeden Fall. Also ich finde das ganz fundamental. Also Rabea ist ja nicht zum Beispiel von der ESA ausgewählt worden, als Berufsastronautin in einem europäischen oder deutschen Kontext, sondern sie ist als kommerzielle Touristin letztendlich, also die haben auch wissenschaftliche Experimente gemacht, ich will das auch überhaupt nicht kleinreden, aber am Ende ist sie als privat finanzierte Touristin geflogen. Und das ist schon ein großer Unterschied für jetzt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, den DLR oder ESA, die waren daran überhaupt nicht beteiligt. Und also ich finde für Deutschland und für das Signal, was es sendet, ist das sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, es wurde eben auch in der Medienlandschaft und in der Öffentlichkeit so gespiegelt, wie ich das empfunden habe. Und das fand ich eigentlich schön zu sehen, dass sich da meine Wahrnehmung und Insas Wahrnehmung eben mit der öffentlichen Wahrnehmung deckt.
Also gibt es auch noch ein bisschen was zu tun und Deutschland kann nur wachsen daran. Was sind so deine nächsten Projekte in diesem Jahr? Wo können wir dich vielleicht auch noch sehen? Was sind Meilensteine für dich persönlich, aber auch für Mission Homebound?
Ja, also mein großer Fokus jetzt gerade ist auf jeden Fall Mission Homebound. Und da möchten wir wirklich bis Ende des Jahres eine zumindest Teilfinanzierung sichern. Das wäre so der große Meilenstein, dass wir auch uns selber bezahlen können dafür und vielleicht jemanden einstellen können, bezahlt dann eben, weil wir jetzt bis jetzt alles nur Volontäre sind und auch selber dann mehr Zeit da hinein investieren können. Das ist jetzt gerade die Prio Nummer 1. Ansonsten mache ich weiter bei Terra X. Da haben wir jetzt ein neues Studio, ein neues Format. Es hat ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht haben, aber sollte jetzt bald rauskommen, die nächsten Videos. Da haben wir schon ganz coole Videos gedreht. Mit Chasing Starlights mache ich auch weiter Wissenschaftskommunikation hier bei der ESO. Da haben wir jetzt auch viele Sachen abgedreht. Da kommt auch noch viel. Und ja, ich bin immer wieder unterwegs. Also zum Beispiel ein Event, auf das ich mich jetzt total freue, weil es mal was ganz, ganz anderes ist. Also ich halte viele Vorträge, viele wissenschaftliche Sachen. Aber ich bin jetzt in Bonn beim Beethovenfest dabei und da werde ich mit einer Cellistin und einer Pianistin einen Dialog über Nachhaltigkeit aus meiner wissenschaftlichen Perspektive und aus deren eher künstlerischen Perspektive halten. Und sowas finde ich auch immer total spannend, diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst und dann eben in Dialog zu treten mit Menschen, die was ganz, ganz anderes machen als ich.
Spannend. Und jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal so fernab von deinem Berufsfeld, von dem, wo du dich drin bewegst. Du hast gerade nochmal betont, ihr seid alle Volontäre bei der Mission Homebound. Für alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht auch so irgendwas in einem schlummert, was man gerne machen würde, aber es finanziert sich eben nicht und man macht es, weil man es gerne macht, aber es hat nicht so wirklich Ertrag auf den ersten Blick. Wie behaltet ihr die Motivation und auch das Durchhaltevermögen, da so dran zu bleiben und immer den nächsten Schritt zu gehen?
Ja, manchmal fragen wir uns das auch. Und es ist tatsächlich nicht so, dass wir jeden Tag happy, peppy und voll motiviert sind. Das muss man auch dazu sagen. Weil man sieht ja dann oft immer die guten Momente, die trägt man dann nach außen. Aber die ganzen schwierigen Momente, wo wir auch an uns zweifeln, wo wir sagen, hey, wie schaffen wir das alles? Die trägt man nicht so nach außen. Also die gibt es ganz, ganz klar. Also ich glaube wirklich, was uns weiterbringt, ist die ganz tolle Teamarbeit. Also einfach die Tatsache, dass Insa, ich und unser Team, dass wir begeistert sind von der Idee, dass wir wissen, da ist was, wir sind an was dran, jetzt ist auch die Zeit reif, da brodelt was. Ob es funktioniert oder nicht, das wissen wir nicht. Aber wir bauen uns auch immer gegenseitig auf. Und da sind Insa und ich wirklich sehr, sehr gut drin, dass wenn die eine einen schlechten Tag hat und einen Durchhänger oder ein blödes Erlebnis verarbeitet, dass dann die andere da ist und ja, sagt, hey, aber es wird schon, oder wir machen ein paar Tage Pause, erhol dich erstmal, fahr du in den Urlaub, dann kommst du wieder. Also, dass wir uns dann gegenseitig aufbauen. Und deswegen, ich glaube wirklich, ein gutes Team zu haben, mit dem man sich auch persönlich wohlfühlt, wo man auf einer Wellenlänge ist und wo eine positive Stimmung herrscht, ist da das Wichtigste. Und wie gesagt, jeden Tag zu genießen und halt auch diese kleinen Sachen zu feiern. Selbst wenn man sagt, hey, wir haben jetzt eine neue Software fürs Projektmanagement und das macht Spaß. Das kann man auch schon feiern. Genau, das sind so die kleinen Meilensteine auf dem Weg ins All.
Sehr gut. Vielen lieben Dank, Susanne. Das war eine ganz schöne Folge. Danke für den Einblick in deine Welt. Ist ja eine ganz andere als meine und wahrscheinlich auch die vieler Zuhörerinnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich verfolge auf jeden Fall deinen und natürlich auch den Weg zur Mission Homebound weiterhin.
Dankeschön. Ja, mir hat es auch total Spaß gemacht.